Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackung. Der Kanton Jura lud diese Woche zu einer großen Pressekonferenz und dort wurde einiges Zahlenmaterial zum Kanton präsentiert. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, was der Kanton damit bezwecke.
Die Jurassier Regierungsräte haben diese Woche ihre Kampagne gestartet. Eine 6 Monate lange Kampagne. Sie gehen in die Offensive und bevor eine politische oder institutionelle Debatte beginnt, wollen sie erstmal versuchen, faktisch zu zeigen, wie attraktiv ihr Kanton ist, wie gut er sich entwickelt hat in den letzten Jahren, vor allem wirtschaftlich. Und das in Hinsicht auf die Abstimmung im November. Dann muss entschieden werden, ob der Berner Jura mit dem aktuellen Kanton einen neuen, größeren Kanton bilden will, einen neuen Jura.
In anderen Worten, es handelt sich also um Marketing vor dieser großen Abstimmung.
Ja, anders kann man es tatsächlich nicht nennen. Und es ist ein sehr gezieltes Marketing, vorläufig noch. Es wurde ein Bericht erarbeitet mit einer ganzen Menge von Zahlen unter dem unmissverständlichen Titel »Schaffen wir zusammen einen neuen Kanton«. Der Bericht soll aufzeigen, dass die Einwohnerzahl im Kanton Jura viel stärker gewachsen ist als in Berner, dass doppelt so viele Arbeitsplätze geschaffen wurden in den letzten Jahren. Klar, die Arbeitslosenquote ist im Jura etwas höher als im Südjura, aber auf der anderen Seite habe man im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Beschäftigte. Dann will man auch mit Dienstleistungen überzeugen. Der Kanton Jura verpflichtet die Arbeitgeber, Kinderzulagen von monatlich 250 Franken zu bezahlen. Im Berner Jura sind es 20 Franken weniger. Pro Kopf wendet der Kanton Jura dreimal mehr Geld für Stipendien an Studierende auf als der Kanton Bern. Und die Krankenkassenprämien stiegen von 2004 bis 2012 im Kanton Jura nur um 27%, im Kanton Bern dagegen um 53%. Das findet die Jurassier Regierung, sollen sich bereits alle jetzt mal merken.
Lauter positive Botschaften also aus dem Kanton Jura, aber ist diese Botschaft auch angekommen?
6 Monate vor der Abstimmung ist es noch zu früh, um zu urteilen. Es ist ja so, dass man vor allem die Unentschlossenen ansprechen will mit solchen Zahlen und Daten und diese bilden bekanntlich ihre Meinung erst wenige Wochen vor der eigentlichen Abstimmung. Doch ganz klar kann man jetzt sagen, dass somit der Kampf lanciert ist. Die Kampagne wird nicht nur sehr lange dauern, sie wird zumindest von Seiten der Jurassier-Behörden sehr, sehr intensiv sein. Man will diese Abstimmung unbedingt gewinnen.
Nun ist das Marketing, bei dem man irgendwie seine eigenen Vorteile gegenüber dem anderen Kanton herausstreicht, also sprich dem Kanton Bern. Wie hat man denn dort reagiert auf diese Marketingoffensive?
Der Bern-Jurassische Rat hat durch seinen Generalsekretär Fabian Gräub sofort gekontert. Die Statistiken seien nur ein Teil der Realität und es gäbe gerade so viele Zahlen, die für ein Status quo sprechen würden. Doch die Berner Behörden bleiben momentan auf kantonaler Ebene noch sehr diskret, als ob man sich ja davor hüten wolle, bereits jetzt Öl aufs Feuer gießen zu wollen. Ob ein solches Verhalten strategisch klug ist oder ob man bei großer Passivität bleiben wird bei dieser ganzen Geschichte, muss sich erst noch zeigen. Doch ein Argument haben die Jurassier bereits auf den Tisch gelegt, das Bern große Schwierigkeiten bereiten könnte, und zwar jenes des politischen Einflusses auf die Bundespolitik. Der Kanton Jura hat heute 2 Sitze im Nationalrat und im Ständerat. In der 26-köpfigen Berner Delegation im Nationalrat gibt es keinen einzigen Südjurassier und die beiden Berner Ständeräte sind Deutschschweizer. Ein aus beiden jurassischen Gebieten geformter Kanton hätte Anspruch auf einen dritten Nationalratssitz. Da gibt es in Bern nur eine sehr theoretische Antwort. Wir sind ein Teil des Kantons Bern, sagt man im Südjura, und unsere Nationalräte vertreten die Interessen des ganzen Kantons. Ob man damit überzeugen kann, ja, diese Frage bleibt offen.
Aber weiß man denn etwas über die Stimmung in der Bevölkerung?
Die Stimmung in der Bevölkerung ist ein wenig merkwürdig. Klar, es gibt bei dieser Frage seit 30 Jahren Leute, die eine sehr genaue, eine sehr zugespitzte Meinung haben, sei es im Kanton Jura, wo natürlich eine Mehrheit für den in Anführungs- und Schlusszeichen Anschluss des Berner Juras ist. Im Berner Jura sind die Fronten noch zugespitzter. Man hat das Gefühl, es gibt wirklich zwei Lager mit völlig unterschiedlichen Meinungen. Die große Frage wird in Tat und Wahrheit sein, wie sich die Berner Regierung dann verhält während diesem Wahlkampf, ob sie auch Versprechen machen kann in einem Kanton, wo 3/4 gegenüber dieser Frage vielleicht zwar eine Meinung haben, aber denen kann es ja im Endeffekt relativ egal sein. Nun, die Debatte ist eine uralte. Bestimmt haben die jüngeren Generationen auch weniger Interesse daran. Aber ich bin mir ziemlich sicher, so wie man die Jurassier kennt, die Debatte wird sich noch zuspitzen und wird wahrscheinlich in den letzten Wochen im Herbst dann auch ziemlich heftig werden.
Ein weiteres Thema, Ron Hochuli, die Verkehrsprobleme am Genfersee, die sind allseits bekannt. Da gibt es einerseits die Frontaliers, die häufig in Staus herumstehen an der Grenze, andererseits die schwierigen Verhältnisse bei der Bahnlinie Lausanne und Genf. Nun gibt es aber noch eine weitere Verkehrsstrecke, die Probleme hat, und zwar geht es um den Bootverkehr. Welche Boote denn?
Jene, die täglich den Genfersee überqueren, insbesondere zwischen Donau und Evian auf der einen Seite und Lausanne auf der anderen. Auch auf diesem Weg pendeln täglich Hunderte von Frontaliers, doch die Linie stößt nun heute an Kapazitätsgrenzen.
Haben Sie da irgendwelche konkreten Zahlen?
Täglich sind es etwa 600 Personen und die Zahl steigt jeweils im Frühling. Und eigentlich möchte man politisch auch, dass es noch viel mehr in der Zukunft, die das Schiff statt dem Auto nehmen. Doch bereits heute musste die Schiffsgesellschaft, die CGN, größere Boote, die normalerweise für touristische Zwecke verwendet werden, für die Pendlerlinien einsetzen. Doch diese sind auch viel langsamer. Statt 27 Minuten dauert jetzt die Fahrt zwischen Donau und Lausanne ca. 50 Minuten. Und das ist natürlich für die Passagiere schwierig zu akzeptieren. Nun haben sie sogar eine Vereinigung gegründet und Maßnahmen getroffen. Zum Beispiel weigern sie sich zum Teil bei Billetkontrollen, ihre Fahrkarten vorzuweisen. Und der Streit hat eskaliert. Nun will die Gesellschaft in neue Schiffe investieren. Doch das Erwachen der CGN kommt spät. Und so einfach ist es nicht.
Und wem gehört die Gesellschaft?
Sie ist in öffentlicher Hand. Hauptaktionär ist der Kanton Waadt. Und dieser verlangt nun, dass sich Frankreich an den Investitionen beteiligt, denn die neuen Schiffe werden Millionen kosten. Und das Problem ist die Finanzierung. Die Schweiz will eben, wie gesagt, dass sich Frankreich vermehrt daran beteiligt, doch in Frankreich will man nichts davon hören.
Ja, und was für Argumente werden jetzt da ausgetauscht? Also ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Streitpunkt ist zwischen Frankreich und der Schweiz.
Absolut, denn heute gibt es auch ein Einkommen, das ziemlich genau vorsieht, wer was bezahlt. Auf der Linie Donau-Lausanne zum Beispiel bezahlen die Schweizer 80% der Kosten, die Franzosen nur 20%. Aber die Schweizer möchten nun, dass Frankreich ihren Teil verdoppelt. Doch dagegen wehren sich die Franzosen mit folgendem Argument. Schließlich werde ja ein beträchtlicher Teil der Steuern der Frontaliers an die Schweiz zurückerstattet von Frankreich, jährlich insgesamt 75 Millionen Franken und das Reiche. Wie man sieht, eine Lösung scheint noch weit entfernt. In der Zwischenzeit, wie es einer von ihnen resigniert sagt, bleibt den Pendlern nichts anderes übrig, als die Aussicht ein wenig länger zu genießen.
Ein kulturelles Thema zum Schluss, Ron Hochuli. René Bury, der große Schweizer Fotograf, hat sein ganzes Werk dem Musée de l'Élysée in Lausanne vermacht. Warum denn gerade diesem Museum?
René Bury hat vor wenigen Tagen klare Worte gesprochen. Während 3 Jahren habe er versucht, eine Lösung für sein privates Archiv zu finden. Doch Zürich habe ihm alle Türen zugeschlossen. Er habe verstanden, dass es in der deutschen Schweiz schwierig würde, weil es da schon viele Museen, viele Stiftungen gäbe. Und wie er es sagt, in Zürich streiten die Leute momentan ums Bankengeheimnis. Die Kunst, die darf warten. Folgedes hat er sein Glück in Lausanne versucht, mit Erfolg.
Und hat er irgendeine Beziehung zu Lausanne?
Auf künstlerischer Ebene keine. René Bury hat offenbar noch nie ein einziges Bild in Lausanne geknipst. Doch es gefällt ihm am Genfersee und hier haben ihn die kantonalen Behörden, die immerhin 200.000 Franken investieren werden, wie auch der Museumsdirektor in L'Élysée, Sam Sturze, derart enthusiastisch empfangen, dass René Bury bald einmal überzeugt war.
Nun kann man sich vorstellen, dass man in Lausanne das Ganze als eigentlich einen Triumph empfand, nämlich irgendwie den Vorzug zu kriegen vor der großen Stadt Zürich.
Ja, so klar wurde es nicht geschildert, aber bestimmt herrschte auch ein wenig dieses Gefühl. Es ist jedenfalls, so haben es die Behörden gesagt, eine große Ehre. Man darf nicht vergessen, L'Élysée ist bereits ein Museum mit Prestige und die Westschweiz mit der Fotografieschule in Vevey, der Kunstschule Egal in Lausanne, die mittlerweile weltweiten Ruhm genießt, oder die Grafikerschule in Genf ist bereits, wie man es hier sagt, eine Bilderregion. Und Lausanne entwickelt sich ganz eindeutig als kulturelles Zentrum der Westschweiz mit einer unheimlich breiten Offerte, auch was Theater und Musik betrifft. Insofern ist man natürlich froh, dass man nun noch ein weiterer sehr bekannter Künstler empfangen darf. Und bestimmt wird auch ein wenig geschmunzelt über die Tatsache, dass man sogar die Deutschschweizer besser empfangen kann als zum Beispiel Zürich.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Im Rückblick auf die Woche im Tessin befassen wir uns zuerst mit Kulturpolitik. Regierungsrat Manuele Bertoli hat diese Woche die Botschaft zu einem kantonalen Kulturgesetz vorgelegt. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, was dahinter steckt.
Nun, es ist so, dass der Kanton Tessin zusammen mit Basel-Landschaft, Schwyz und Uri zu den letzten Kantonen gehört, die kein eigenes Kulturgesetz haben. Manche nennen es übrigens auch Kulturförderungsgesetz, etwa Zürich. Im Tessin nennt man es jetzt Legge di Sostegno, also ein Stützungsgesetz für die Kultur. Und es lagen einige Interpellationen vor, die verlangten, dass diese Lücke geschlossen wird. Daher gab es eine Arbeitsgruppe und nun eben hat man die Botschaft zum neuen Gesetz präsentiert. Ein schlankes Gesetz übrigens mit nur 16 Artikeln.
Noch ein Gesetz? Brauchst du das wirklich?
Ja, diese Frage kam effektiv auf, auch in der Vernehmlassung. Viele sagten, ja, warum noch ein Gesetz? Es gibt doch die kulturellen Veranstaltungen, alles läuft eben gut. Aber Bertoli hat auch diese Woche gesagt, er findet es wichtig, dass die Kultur auch im Gesetz ihren institutionellen und rechtlichen Rahmen hat. Damit wird sie aufgewertet und sie bekommt eine größere Bedeutung. Dieser übergeordnete Rahmen hat eben seine Wichtigkeit und im Gesetz drückt sich das aus.
Und was steht in den Artikeln?
Nun, in diesen Artikeln wird unter anderem der Begriff der Kultur definiert, die Kunst- und Kulturfreiheit garantiert, das Prinzip der Subsidiarität festgelegt und Formen der Unterstützung aufgezählt. Nicht fehlen konnte natürlich in einem Tessiner Kulturgesetz ein Artikel zur Förderung und zum Schutz der italienischen Sprache. In Artikel 9 wird diese Aufgabe sogar als prioritär bezeichnet. Ein zentrales Element ist zudem weiterhin die Schaffung einer kantonalen Kulturkonferenz, in der Vertreter des Kantons und von Gemeinden zusammensitzen, um mindestens zweimal im Jahr sich auszutauschen und eine Art Leitlinie der Kulturpolitik festzulegen.
Kultur braucht häufig auch Finanzen. Was steht denn dazu im Gesetz?
Nun, das ist interessant, eben in dieser Hinsicht wird eigentlich nichts geregelt. Dieses Gesetz hat keine finanziellen Implikationen. Es geht um allgemeine Leitsätze. Die finanziellen Implikationen sind an anderer Stelle Mittel, die etwa ins Kantonsarchiv investiert werden oder in Bibliotheken, ins Kantonsmuseum. Das wird eben an anderer Stelle geregelt. Da geht es im Übrigen um beträchtliche Summen, wie einer Statistik von dieser Woche zu entnehmen ist. Der Kanton Tessin investiert allein ca. 35 Millionen Franken im Jahr. Das sind beträchtliche Beträge, kann man sagen. Der größte Betrag, Einzelbetrag bei Subventionen geht im Übrigen an das Orchester der italienischen Schweiz mit 4 Millionen Franken. Aber auch das Filmfestival von Locarno wird großzügig unterstützt mit 2,75 Millionen. Und daneben gibt es natürlich viele Subventionen für kleinere Kulturveranstaltungen. Insgesamt, das ist erstaunlich, steht der Kanton Tessin gar nicht so schlecht da. Er ist nämlich mit 231 Franken an Kulturausgaben pro Einwohner und Jahr circa an achter Stelle im landesweiten Vergleich.
Von der Kultur zum Tourismus. Die kommende Woche und der kommende Monat, die bringen dem Tessin wichtige neue touristische Infrastrukturen. Und die erste Eröffnung, die steht nächste Woche in Rivera an.
So ist es. Ein großes Event, kann man sagen, nächste Woche nicht nur für Rivera, diesen Ort, der ja nicht sehr bekannt ist, direkt auf der Grenze zwischen Sopra und Sotto Ceneri. Hier ist der neue Wasserpark Splash and Spa entstanden, angeblich der modernste Wasserpark der Schweiz mit Rutschen, Wellenbad und einem riesigen Wellness- und Saunabereich. Nach mehreren Baujahren ist dieses Projekt nun fertig geworden. Ganze 90 Millionen Franken wurden hier investiert, im Übrigen von Credit Suisse Anlagestiftung. Es ist sozusagen das Alpamare der Südschweiz. Am 7. Juli, also einen Monat später, folgt dann auch die zweite Etappe des Lido Locarno mit einem Wellness-Trakt und Restaurant. Auch dies ein wichtiger Meilenstein dann für das Locarnese.
Wir reden von Tourismus. Wie wichtig sind denn diese neuen Infrastrukturen?
Es sind sehr wichtige Strukturen. Und das hängt damit zusammen, dass das Tessin in Bezug auf den Tourismus doch sehr wetterabhängig ist. Es ist ein Schönwetterkanton, wenn man das so sagen darf. Sobald es mal schlechtes Wetter ist, haben gerade Familien manchmal etwas Mühe, Aktivitäten zu finden, weil man nicht wandern gehen kann. Und viele Familien wollen vielleicht das kulturelle Angebot dann nicht nutzen. Also gerade in der Hinsicht auf einen Familientourismus, der ja dem Tessin am Herzen liegt, sind diese Infrastrukturen tatsächlich äußerst wichtig. Sie kommen ein bisschen spät, aber besser, sie kommen spät als gar nicht.
Aber diese Zahlen, die Sie genannt haben, das sind gewaltige Investitionen. Werden sich denn diese amortisieren lassen?
Das ist schwierig zu sagen. Es wird auf jeden Fall sehr lange dauern und der Businessplan etwa in Rivera für Splash und Spa ist sehr ehrgeizig. Die Frage wird sein auch, ob die Kunden bereit sind, die doch recht stolzen Eintrittspreise zu bezahlen. 45 Franken pro Person und Tag im Wasserpark, geht man noch in den Wellnessbereich sogar 60 Franken. Das ist zwar vergleichbar mit Alpamare und solchen Einrichtungen der Deutschschweiz, aber teurer als etwa vergleichbare Strukturen in Italien. Und die Frage ist, werden die Italiener das investieren? Sie sind ja im Moment doch wirtschaftlich etwas gebeutelt und der italienische Markt wird wichtig sein, um die Zahlen, die Besucherzahlen zu erreichen. Also da gibt es schon ein Fragezeichen und man darf gespannt sein, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt nach der Eröffnung.
Bleiben wir einen Moment beim Tourismus, genau genommen bei chinesischen Touristen im Tessin. Das kantonale Wirtschaftsdepartement hat eine telefonische Hotline für diese Touristen eingerichtet. Warum denn?
Ja, mit dieser Hotline will man den Chinesen beratend zur Seite stehen. Es gab nämlich einige Probleme. Chinesische Touristen hatten Ärger am Zoll, wenn sie im Car Richtung Italien ausreisten. Oft haben sie ja vorher Luxusware eingekauft auf ihren Reisen in Luzern etwa, aber auch etwa im Outlet-Center Foxtown von Mendrisio. Dann kamen sie an die Grenze und die Italiener verlangten dann Mehrwertsteuer. Ja, man weiß, das sind rund 20%. Also sollten sie zum Teil sehr viel Geld abdrücken und man sagt ihnen, sie könnten das dann am Flughafen nach dem Transit dann zurück erstattet bekommen. Doch das zeigte sich dann in der Praxis als großes Problem. Die Schwierigkeiten waren sehr groß. Und genau darauf hat man nun reagiert mit dieser Hotline und mit einem Flugblatt im Übrigen.
Und was ändert sich nun?
Ja, in der Sache ändert sich eigentlich nichts, aber man informiert. Man will, dass die Chinesen verstehen, was passiert, wenn etwa die italienischen Grenzer dann in den Bus gehen und sie nach diesen Luxusgegenständen fragen. Bisher fühlen sich die Chinesen, so hört man zumindest, etwas behandelt wie Kriminelle und sie haben das Gefühl, ich habe doch nur was gekauft, warum werde ich nun so behandelt? Dieses Informationsblatt erklärt ihnen, was Sache ist mit der Mehrwertsteuer und warum sie dies zumindest vorübergehend bezahlen müssen, aber zurückerstattet bekommen. Also auch für die Touroperatoren ist das sehr wichtig. Und für den Kanton Tessin ist das wichtig, weil man befürchtete, dass diese chinesischen Reisegruppen das Tessin ganz meiden würden, weil sie einfach es satt sind, mit diesen Angelegenheiten am Zoll behelligt zu werden. Und auf die chinesischen Touristen, das weiß man, will man nicht so gerne verzichten. Sie sind als ausgabefreudige Shopper sehr bekannt und begehrt auch, vor allen Dingen etwa in Foxtown.
Wenden wir uns kurz dem Fußball zu. Diese Woche gab es wichtige Entscheide im Zusammenhang mit dem Tessiner Profifußballverein.
Ja, der wichtigste ist wohl, dass Bellinzona keine Lizenz für die Challenge League erhalten hat. Der Rekurs gegen die verweigerte Lizenz wurde auch von der Rekurskommission abgeschmettert. Also damit ist der Club aus Bellinzona zwangsrelegiert in die erste Liga, insofern er nicht noch Konkurs macht. dann kommt es noch schlimmer. Freuen durfte sich ob dieser Situation Locarno, ein Club, der eigentlich abgestiegen war, aber nun doch bleiben darf, weil praktisch ein Platz frei geworden ist. Lugano und Chiasso haben es geschafft mit ihrem Rekurs. Sie können weiterhin in der Challenge League spielen. Das Tessin wird also mit 3 Mannschaften in der zweiten Spielklasse vertreten sein in der kommenden Saison.
Bleiben wir noch bei der AC Bellinzona. Wie steht es denn um die Zukunft des Clubs nach all den Wirren in den letzten paar Monaten?
Ja, nicht sehr gut. Es ist immer noch verwirrend, aber Clubpräsident Giulini macht weiterhin leere Versprechen. Nun redet er seit 2 Wochen von 5 Millionen Franken, die irgendein internationaler Fonds sprechen will. Aber gerade nun sagt er wieder, das Geld sei noch nicht angekommen, man müsse noch warten. Es gibt ein Hin und Her und ich befürchte, dass das wirklich leere Versprechen bleiben werden, dass damit auch der Konkurs des Vereines, der ja nochmal neu aufgerollt werden muss, dann Tatsache wird und dann wird ein Neustart in der 5. Liga ganz, ganz unten wohl die zwangsläufige Folge sein.
Zum Schluss kommen wir noch auf ein italienisches Magazin, auf Panorama zu sprechen, die jüngste Ausgabe des Magazins. Sorgt diese Woche im Tessin für Furore. Warum?
Ja, weil diese Ausgabe ihre Titelgeschichte der Schweiz widmet. Und das wäre ein bisschen wie wenn der Spiegel oder sagen wir vielleicht mal besser der Fokus von der politischen Ausrichtung, also eine deutsche große Zeitschrift, ein Informationsmagazin, den Titel der Schweiz widmet. Und vor allem ist die Stoßrichtung mal eine ganz andere wie die, die man gewohnt ist. Eben die Schweiz wird nicht als Land der Steuerhinterzieher oder als Steuerparadies bezeichnet und eine entsprechende Recherche vielleicht vorgelegt. Ja, hier wird ein Bild gezeichnet, das die Schweiz als Auswandererland für Italiener vor allem zeichnet und die vielen Vorteile der Schweiz auch aufzeigt und beschreibt. Dabei gleitet man natürlich auch manchmal wieder in die Stereotypen ab. Dieses Frontbild etwa zeigt natürlich einen gelöcherten Käse. Aber der Titel ist auch ganz interessant. Er sagt quasi me ne vado in Svizzera. Das ist ein wirkliches Sprichwort. Ja, dann gehe ich halt in die Schweiz. So sagt man in Italien häufig, wenn man es irgendwie leid ist und meint, dieses Land gibt keine Zukunft. Und tatsächlich werden viele Italiener porträtiert, die in den letzten Jahren ausgewandert sind und in die Schweiz gekommen sind und dort auf eine bessere Zukunft hoffen, auch Unternehmen, Unternehmer. Ja, das ist schon ein großes Dossier und es ist doch ziemlich ungewöhnlich, muss man sagen, auch für die Presselandschaft.
Ist also ein sehr positiver Bericht.
Ja, vielleicht sogar manchmal zu unkritisch aus unserer Sicht, weil wir ja auch in der Schweiz immer gerne ein bisschen selbst das Haar in der Suppe suchen. Aber es zeigt eben auch als Reflex, was in Italien passiert, wie viele dort weggehen, um sich woanders eine Existenz aufzubauen. Ich konnte das auch bei vielen Besuchen in jüngster Zeit in Italien sehen. Viele Italiener denken daran, ihrem Land den Rücken kehren zu wollen, ähnlich wie in Spanien, gerade bei den jungen Leuten. Und die Schweiz steht da oft auf der Wunschliste doch recht weit oben.
Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.